Fokus Aufsichtsrat. Das Update für starke Mitbestimmung. Ein Podcast des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe von Fokus Aufsichtsrat anlässlich der Böckler-Konferenz für Aufsichtsräte der Hans-Böckler-Stiftung im Juni 2025. Ich bin Linda Achtermann, Journalistin, und vom IMU ist wie immer mit dabei
Annie Münzberg, auch ein herzliches Hallo von mir.
Die diesjährige Konferenz stand unter dem Motto: Mitbestimmung schafft Vertrauen, Lösungen für unsichere Zeiten. Und wir waren da vor Ort, um euch zu Hause einen Einblick in die und von der Veranstaltung zu geben.
Ja, wir hatten dort ja eine Podcast-Booth aufgebaut, wo wir mit verschiedenen Panel-Diskutanten und Diskutantinnen gesprochen haben. Im Veranstaltungsort selber, aber natürlich ein bisschen abseits von dem ganzen Geschehen, damit wir auch genügend Ruhe haben. Und jedes der Gespräche und der Interviews hatte natürlich auch Bezug zu diesem Motto. Also es ging um Unsicherheiten, es ging um die Kraft von Mitbestimmung. Und diese Gespräche koppeln wir jetzt im Nachgang an diese Folge im wöchentlichen Turnus aus, weil wir uns gedacht haben, ja, ein paar Stunden Podcast möchte man. Ich weiß, die Zeit macht das ganz gerne, aber ich glaube, wir brauchen jetzt nicht hier Stunden an Material irgendwie und hinterher einen vier- oder fünfstündigen Podcast eine Folge draus zu machen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, jedes einzelne Interview für euch nochmal einzeln auszukoppeln und über die bekannten Kanäle oder eben auch durch das Abonnieren des Podcasts wird man auf jeden Fall darauf aufmerksam.
Und ein Gespräch gibt es aber noch in dieser Folge, wo ihr jetzt reinhören könnt. Wir haben nämlich mit Claudia Bogedan, Geschäftsführerin der Hans-Böckler-Stiftung, und Daniel Hay, Direktor des IMU, über das Thema dieser Konferenz gesprochen und, wie du, Annie, ja auch gerade gesagt hast, nämlich genau, was sind eigentlich gerade die größten Unsicherheiten? Wie kann man diesen Unsicherheiten mit Mitbestimmung entgegenwirken oder auch begegnen? Und wen muss man vielleicht noch überzeugen, der selbst noch nicht so überzeugt ist von der Kraft der Mitbestimmung? Die haben sich 15 Minuten Zeit genommen und da können wir jetzt erstmal reinhören, um so einen Eindruck von dieser ganzen Veranstaltung und dem Motto darüber zu bekommen. Herzlich willkommen, ihr beide, hier bei uns in unserer kleinen Podcast-Booth, heute auf der Konferenz für Aufsichtsräte von der Hans-Böckler-Stiftung. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben heute hier schon ganz viele Interviews geführt zu dem Thema der Veranstaltung, das da nämlich ist: Mitbestimmung schafft Vertrauen, Lösungen in unsicheren Zeiten. Und wir möchten gerne auch mit euch darüber sprechen. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt ja an dem Thema mitgearbeitet und natürlich gesagt, wir wollen diese Konferenz unter diesem Thema laufen lassen. Warum? Wie kam es dazu?
Ich glaube, es liegt auf der Hand, ne? Also wenn man im Bekanntenkreis sich umhört, wenn man in der Politik sich umhört, wenn wir unsere Arbeit machen, die Welt verändert sich rasant und wir stehen alle so ein bisschen mit offenem Mund daneben und wissen nicht genau, wie wir damit umgehen sollen. Und als Hans-Böckler-Stiftung ist es natürlich unsere Aufgabe, Orientierung zu geben. Und das soll genau das Motto zum Ausdruck bringen. Wir glauben, dass Mitbestimmung ein wichtiger Anker ist, um Vertrauen und sagen gegen diese Verunsicherung anwirken zu können. Und deshalb haben wir das Motto gewählt.
Ja, vielleicht noch zu dem Begriff Vertrauen, weil er natürlich sehr prominent auch im Titel gehighlightet ist, unserer diesjährigen Veranstaltung. Wenn man jetzt Vertrauen sich vorstellt als eine Überzeugung oder zumindest das Gefühl, sich auf jemanden oder auf eine Sache verlassen zu können, ohne dabei alles dann auch wirklich haargenau kontrollieren oder überprüfen zu müssen. Das ist dann der Punkt, an dem auch Mitbestimmung wunderbar ins Spiel kommt und da auch ja seine Funktion richtig gut entfalten kann. Denn Mitbestimmung und da eben diese Kontroll- und Überprüfungsaufgabe dann auch zu machen in den Unternehmen, das ist das, was im Aufsichtsrat passiert. Das ist das, was die Arbeitnehmervertreterinnen und Vertreter machen. Nicht, weil sie grundlegend skeptisch mit allem sind, aber, wie heißt es so schön, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und da entfaltet Mitbestimmung seine volle Kraft und seine volle Wirkung.
Jetzt haben wir, ich habe es ja schon gesagt, mit mehreren Leuten schon darüber gesprochen. Was sind denn für die auch die größten Unsicherheiten? Weil das ist ein großes Wort und wir fühlen das in vielen Bereichen unseres Lebens heutzutage. Wo würdet ihr denn den Finger drauflegen und sagen, das ist für mich die größte Unsicherheit? Vielleicht erst Claudia, dann Daniel.
Also für mich ist ganz klar die tektonischen Verschiebungen im politischen System. Also das ist für jemanden, der als Gewerkschafterin, als Sozialdemokratin sozialisiert ist und sagen, die ganze Kraft, meine ganze Wertehaltung aus der Arbeiterinnenbewegung kommt, kann man sozusagen diese Verschiebung nach rechts nicht gutheißen. Die Gewerkschaftsbewegung, die Arbeiterinnenbewegung, die war immer international, die war immer offen, die war weltoffen. Wir haben uns nie verschlossen und wissen auch, was uns droht, wenn die Nazis wieder an die Macht kommen. Und das, was da im Moment im politischen Raum passiert, dass sozusagen auch die etablierten Parteien dem so viel Raum geben, diesem Hass und dieser Hetze, das ist für mich wirklich ganz unerträglich.
Daniel?
Ja, es ist schon erschütternd, wenn man sieht, was es heutzutage braucht, um in der Politik in wirkungsmächtige Ämter zu kommen. Also alle haben auf Donald Trump geschaut und haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, dass so jemand im Grunde dann der mächtigste Mann der Welt sein kann. Wir haben jetzt gerade die Präsidentenwahl in Polen hinter uns und ohne jetzt viel recherchieren zu müssen, und ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, weil ich wollte noch nach Polen einreisen können, ja, aber diese Person hat einfach bisher auch, ich sag mal, mit seriösen Themen wenig zu tun gehabt. Man kann im Internet sehr schnell Informationen darüber finden, dass so jemand irgendwie bekannter Hooligan gewesen ist und so weiter. Also da haben sich einfach Dinge gewaltig verschoben. Und wenn man jetzt auf die Unternehmensebene schaut, naja, was sind die Unsicherheiten? Die Unsicherheiten sind allgegenwärtig. Wir haben es auch heute hier in unserem ersten Panel gehabt. Es ging um das Thema Industrie, Standort Deutschland, Industriepolitik, ja, und wo geht die Reise hin? Und die Unsicherheiten sind spürbar gewesen. Also es fehlt die Planungssicherheit, die natürlich wiederum aus politischen Entscheidungen heraus auch resultiert, dass es da gewisse Unsicherheiten gibt, gerade was neue Technologien angeht etc. Ja, das eine bedingt ja dann auch das andere. Und Claudia hat das Thema Rechtsruck angesprochen. Und je größer die Unsicherheiten werden, je größer die Befürchtungen und Ängste der Beschäftigten werden, desto größer wird natürlich auch der Spielraum und die Möglichkeiten für rechte Kräfte. Und das müssen wir verhindern. Und die Mitbestimmung ist definitiv ein ganz, ganz wichtiges und wertvolles Werkzeug, um das zu verhindern. Denn Mitbestimmung zeigt ja, dass die Sichtweise der Beschäftigten gefragt ist und mit einfließt in unternehmerische Entscheidungen. Und dann kommen am Ende auch gute, langfristige Entscheidungen dabei raus. Für das Unternehmen, für den Standort Deutschland.
Da würde ich gerne nochmal dranbleiben. Du hast es gerade schon kurz angetippt, aber da würde ich gerne nochmal längere Statements von euch einholen, wie denn die Mitbestimmung helfen kann, diesen Unsicherheiten zu begegnen. Ich würde auch erstmal, wir haben jetzt diese Reihenfolge etabliert. Claudia fängt an und danach darf Daniel.
Ja, das ist ja super, weil der Mitbestimmungsexperte steht neben mir, aber ich fange erstmal an, rumzuschlaumeiern. Das mache ich total gerne, weil mir tatsächlich eine Sache ganz doll am Herzen liegt. Es ist eben nicht ein Dogma, was wir hier verbreiten, sondern es sind tatsächlich wissenschaftliche Fakten. Also das heißt, wir haben Studien und Untersuchungen gemacht und natürlich als Hans-Böckler-Stiftung haben wir eine lange Tradition auch von diesen Studien und Untersuchungen. Wie wirkt Mitbestimmung? Wie wirkt die Unternehmensmitbestimmung? Wie betriebliche Mitbestimmung? Und welche Effekte hat das? Und wir haben einen ganz spannenden Zusammenhang, der eben nicht nur sagen in Deutschland wirkt, sondern wir haben das im letzten Jahr auch für 8 weitere europäische Länder untersucht. Und wir können sehen, dass überall dort, wo die Beschäftigten berichten, dass sie Fairness am Arbeitsplatz erleben, ne, dass sie sich gerecht behandelt fühlen, dass sie die Möglichkeiten haben, selbstwirksam zu werden, das heißt irgendwie Einfluss zu nehmen, dass überall dort, wo das bejaht worden ist, auch die Zustimmung zu demokratischen Institutionen, zur Demokratie insgesamt und auch sozusagen die Resilienz gegen rechts viel größer war. Und das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang, weil wer beeinflusst nämlich dann tatsächlich, dass es fair zugeht, dass man das Gefühl hat, gehört zu werden im Betrieb, das ist natürlich die Mitbestimmung, zwar auf der betrieblichen wie auf der Unternehmensebene, weil sie systematisch und strukturiert den Beschäftigten eine Stimme gibt. Ne, sondern es ist nicht der Zufall, dass mal irgendwie so ein Beteiligungsformat und dann werden mal ein paar schicke Flyer aufgehängt, ne, oder irgendeine Befragung gemacht und das ist dann schon sozusagen das, wie ich beteiligt worden bin als Beschäftigter, sondern es ist systematisch da, dass die Kolleginnen und Kollegen aus den Betriebsräten mit der Geschäftsleitung im Austausch sind. Und es ist natürlich so im Aufsichtsrat, dass man auch auf der strategischen Ebene mitentscheiden kann, sogar wie die Ausrichtung, die langfristige Ausrichtung des Unternehmens eben ist. Und das führt natürlich dazu, dass man eben das beeinflussen kann, wo es fair zugeht, ne, wo man sich einbringen kann. Und deshalb ist Mitbestimmung etwas, was tatsächlich in echt wirkt, weil wir es messen und nachweisen können. Und jetzt könnte Daniel, glaube ich, ansetzen mit einer ganzen Reihe von Studien, die ihr auch gemacht habt, ne?
Ja, also das ist von uns tatsächlich nachgewiesen worden, auch mit externen, hochkarätigen Wissenschaftlern, Ökonomen, renommierten Professoren und Professorinnen auch aus der Betriebswirtschaftslehre gemeinsam, dass Mitbestimmung dazu führt, dass mehr investiert wird und mitbestimmte Unternehmen nachhaltiger agieren, dass sie zum Beispiel auch weniger Risiken eingehen als nicht mitbestimmte Unternehmen, dass sie zum Beispiel auch weniger Tricksereien anwenden bei steuerlichen Fragen etc. Und auch, dass die Ausbildungsquote beispielsweise auch höher ist in mitbestimmten Unternehmen. Ich würde das gerne nochmal nehmen und auf unsere Podiumsrunde mit Daniela Carvalho nochmal eingehen. Sie hat nämlich, wie ich finde, sehr eindrucksvoll heute dargestellt, wie diese strategischen Planungsrunden bei VW mit der Arbeitnehmerseite gemeinsam ablaufen. Also da wird zu einem sehr frühen Zeitpunkt mit der Arbeitnehmerseite in Strategiegesprächen für die einzelnen Werke im VW-Konzern geschaut, welche Investitionen sind da geplant, sind da angedacht, sind notwendig, damit die Arbeitnehmerseite dann auch aus ihrer Perspektive die wertvollen Hinweise geben kann. Denn was wir aus der Praxis und auch aus unserer Beratungspraxis und ich auch selber aus meiner eigenen Aufsichtsratstätigkeit weiß, ist, dass die Sichtweise der Beschäftigten, die da, sagen wir mal, jede Schraube und jeden Prozess und alles in- und auswendig kennen, dass die so wertvoll ist, dass man auf die einfach nicht verzichten kann. So, und da kommt es dann dazu, dass eben ein ursprünglicher Plan, der da mal irgendwo aufgeschrieben worden ist, so dann am Ende auch nicht mehr steht, weil durch die Justierung von der Arbeitnehmerseite das Ganze dann auch in eine Richtung gebracht worden ist, die langfristig gesehen die richtige ist. Und das hat sie heute sehr schön dargestellt. Ich glaube, da konnten einige im Publikum nochmal ein gutes Learning mitnehmen. Und das ist ja auch der Sinn hier unserer Veranstaltung, das Netzwerken und das auch voneinander lernen und auch aus so einer Podiumsrunde durchaus mal den einen oder anderen Impuls mitzunehmen.
Was habt ihr denn für Eindrücke auch den Tag über mitgenommen, wer noch nicht überzeugt ist von der Kraft und Wirksamkeit der Mitbestimmung und welche Stakeholder, Institutionen müsste man nochmal ins Boot holen und vielleicht ein paar Studien, die es ja lang und breit schon gibt, nochmal vielleicht unter die Nase legen?
Ich glaube, dass für uns als Stiftung wir an einem Punkt sind, wo wir sagen müssen, mehr Fakten auf den Tisch legen wird es nicht bringen, sondern es geht um eine Frage jetzt von politischer Strategie und Bündnispartnerschaften aus meiner Sicht, weil sagen, dass der Wert von Mitbestimmung ist bekannt. Man kann diese Fakten sich angucken und man kann dann seine Politik danach ausrichten oder man kann diese Fakten angucken und einem anderen Glaubenssatz folgen. Und das ist ja das, was wir beobachten, dass ein ganz großer Glaubenssatz nach wie vor in der Kraft des Marktes liegt. Und in der Kraft des Marktes, da findet die Mitbestimmung nicht wirklich statt, weil Mitbestimmung ist ein politischer Aushandlungsprozess und eben nicht sozusagen die freien Marktkräfte, die da wirken. Und solange wir diese Glaubenssätze aber haben auf der Gegenüberseite, wird es eben ganz schwer, dass man mit Fakten da überzeugt bekommt, sondern dann muss man überlegen, was ist denn jetzt eine gute Strategie? Und dann muss man an gemeinsamen Interessen ansetzen. Und wenn das gemeinsame Interesse ist, dass am Ende ein Betrieb weiter etwas produzieren kann oder dass weiter Dienstleistungen erbracht werden können in einer bestimmten Art und Weise, dass man den Laden nach vorne bringen müsste, dass man eine gute Wertschöpfung hinkriegt, ne? Dann gibt es einen gemeinsamen Kern. Und wenn man diesem gemeinsamen Kern dann überlegt, was sind die Beiträge, die man dann wechselseitig eben dazu beitragen kann. Und das ist so ein bisschen dieser Schiffe von den Lösungen, ne? Zu sagen, Lösungen, die kommen, die fallen nicht vom Himmel, sondern Lösungen, die muss man sich erarbeiten. Dafür muss man im Dialog sein, im Gespräch sein. Dafür muss man bereit sein, einen Kompromiss einzugehen. Und zwar einen guten Kompromiss. Ein Kompromiss, der die Argumente der Gegenseite ernst nimmt, ne? Sie aufgreift, aber überlegt, wie kann ich meine eigenen Ziele damit in Verbindung setzen. Diese Art Tätigkeit, das ist das, worauf wir abstellen wollen. Zu sagen, das ist der Kern, was Mitbestimmung ausmacht, was Sozialpartnerschaft in Deutschland ausmacht, dass wir eigentlich die Instrumente haben. Wir sind geübt, im Dialog zu sein. Wir sind geübt darin, Interessensausgleich zu machen. Und wir müssen uns eigentlich nur auf diese Stärke, also nur in Anführungsstrichen natürlich, auf diese Stärke besinnen, weil darin dann die Lösung entstehen kann, um die Probleme unserer Zeit eben zu meistern.
Daniel, du hast jetzt gerade schon ganz viel genickt. Bleibt da noch was zu sagen für dich zum Abschluss?
Das hätte ich jetzt nicht besser sagen können, ganz bestimmt nicht. Von daher, das trifft es auf den Punkt, was Claudia gesagt hat. Und auch da war es heute wieder sehr eindrucksvoll, auch in unserem Podium. dass sowohl die Politik, also der Vertreter aus der Politik, als auch der Vertreter jetzt der Anteilseignerseite, der Kapitalseite, ja, ihre Lobgesänge auf die Mitbestimmung dort zum Besten gegeben haben. Da fragt man sich dann, okay, where is the problem? Ja, dann sind wir doch alle einer Meinung, also lasst uns das doch einfach machen. Da ist eben das Problem. Also wir haben einfach die Situation, dass viele, viele Unternehmen die Flucht aus der Mitbestimmung beschreiten durch europäische Aktiengesellschafts-, Rechtsformwechsel etc. etc. Und da könnte die Politik, wenn sie denn wollte und wenn die Mehrheiten dafür da wären, durch kleinste gesetzliche Änderungen diese Flucht eindämmen und das Problem lösen. Und wir jetzt aus der Hans-Böckler-Stiftung und meinem Institut vom IMU, wir haben dazu auch schon vor längerer Zeit die notwendigen Vorschläge vorgelegt, die man so umsetzen könnte, die auch mit dem Unionsrecht vereinbar sind etc. Und ich war zum Beispiel auch neulich auf einer Veranstaltung von Familienunternehmern, die hatten mich eingeladen, die wollten was lernen über die Corporate Governance und die Mitbestimmung. Und irgendwie war das fast ein seltsamer Termin, weil wir waren alle einer Meinung. Also ja, oder ich bin jetzt eingeladen worden, zum Beispiel auch nach Polen, ja, weil man dort mehr über die Mitbestimmung und die Corporate Governance, so wie wir sie in Deutschland haben, lernen möchte. Also das sind für mich alles so Indizien, wo ich sage, das kann ja nicht so schlecht sein, ganz im Gegenteil. Und wir werden dafür angefragt, anderen zu erklären und zu erläutern, wie das bei uns funktioniert. Also wir brauchen die Politik dafür. Das geht nicht ohne und wir sollten tunlichst zusehen, dass wir diese Flucht aus der Mitbestimmung nicht weiter tatenlos geschehen lassen, sondern dass wir durch kleinste korrektive Maßnahmen in den Gesetzen hier die notwendigen Schritte machen. Und liebe Politik, also wir zählen auf euch. Es wird wirklich Zeit, es ist dringend. Wir müssen hier was machen. Danke.
Das ist doch ein Abschlussstatement, was ich so stehen lassen kann und möchte. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ihr habt ja jetzt noch Anschlusstermine. Ja, danke. Danke. Wir danken auch ganz herzlich.
Danke.
Bis dann. Claudia und Daniel haben es ja gerade im Interview auch nochmal gesagt und angesprochen. Bei dieser Konferenz gab es viele Impulse, Diskussionen und Austausch. Und ganz wichtig, das aus auch ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Es waren nicht nur Leute da, die aus Gewerkschaften kommen oder in Aufsichtsräten sitzen, sondern auch JournalistInnen, Leute von der Kapitalseite. Und genau das wollten wir in den Gesprächen für diesen Podcast auch einmal einfangen.
Also es gab ja im Wesentlichen drei große Diskussionen. Die erste Diskussion, auch mit Daniela Cavallo unter anderem, da ging es um das Thema Industriepolitik und um den Wirtschaftsstandort Deutschland. Gefolgt von einer Diskussion zum Thema Nachhaltigkeit und Aufsichtsrat, also um da mal die Kurve zu schlagen. Wir hatten ja in unserer letzten Folge auch über den Koalitionsvertrag gesprochen und eben auch darüber, dass die amtierende Bundesregierung eben dieses Lieferkettengesetz ja schmälern möchte, aussetzen möchte und dass es ja auf europäischer Ebene trotzdem umgesetzt werden muss. Also sprich, es ging sehr viel um das Thema ESG, CSRD, CSDDD etc. in dieser zweiten Diskussion. Und Diskussion Nummer drei war dann zum Ende des Tages nochmal die geopolitische Lage zu checken. Wie du immer schön sagst, mit dem Blick über den Teich. Also eine Diskussion zwischen Heike Buchter, die wir beide auch interviewt haben, und Jasmin Fahimi. Und wir haben tatsächlich im Vorfeld der Panels einmal Ingo Speich interviewen können. Er ist Leiter der Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei der DK Investment und auch Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex, also in der Kommission, in der auch mein Kollege Sebastian Sick sitzt. Und auch mit Heike Buchter haben wir sehr, sehr lange sprechen können. Und da gucken wir heute mal, beziehungsweise auch in den nächsten Folgen, genauer drauf.
Ja, auf jeden Fall. Und auch die beiden haben wir immer wieder gefragt, ne? Was ist denn für die beiden jetzt die größte Unsicherheit? Wie merken sie das in ihrem Beruf? Wie kann Mitbestimmung helfen, diesen Unsicherheiten entgegenzutreten? Und wer muss denn noch überzeugt werden, damit wir gemeinsam alle vielleicht in eine und dann auch die richtige Richtung gehen können? Und so haben wir dann wirklich, glaube ich, spannende Perspektiven jetzt zusammengetragen, die ihr euch dann in den nächsten Wochen auch noch anhören könnt.
Ja, und du hast ja die Gespräche alle geführt. Was sagst du denn dazu und welche Impulse hast du jetzt mitgenommen daraus? Weil du hast ja vor allem immer auch die Außensicht. Also du arbeitest ja jetzt nicht, ne? Also für die, die es nicht wissen, Linda ist ja im Prinzip externe Moderatorin logischerweise. Das IMU hat keine eigene Moderatorin und dementsprechend, also du hast ja nicht die Innensicht aus der Stiftung oder des IMU. Und da würde mich mal interessieren, was du da so an Impulsen mitgenommen hast.
Da können wir eine ganz eigene Folge, glaube ich, drüber machen, um das nochmal so richtig auszuwerten. Aber im Grunde
fand ich schon einfach sehr bereichernd, diese verschiedenen Perspektiven da einmal versammelt zu haben. Also ich habe schon viel für den DGB gearbeitet, für die IG Metall, jetzt auch fürs IMU oder auch den RBB, aber ich habe noch nie mit jemandem von der Kapitalseite gesprochen, wie zum Beispiel Ingo Speich von der Deka Investment. Und ich fand halt da gerade sehr interessant, dass für ihn Mitbestimmung auch super wichtig ist.
Wir sprechen ja primär mit der Arbeitgeberseite des Aufsichtsrates. Die Aufsichtsratsvorsitzende, der Aufsichtsratsvorsitzende wird ja über die Kapitalseite in der Regel bestellt oder gestellt. Und damit haben wir, wenn das nicht proaktiv angesteuert wird, zur Arbeitnehmerseite wenig Kontakt, was echt schade ist, weil sie haben 50% des Aufsichtsrates. Sie haben eine enorme verantwortungsvolle Position und wir als Investoren sprechen eigentlich nur mit 50% des Aufsichtsrates, wenn man das Doppelstimmrecht des Vorsitzes mal außen vor lässt, sodass ich das für eine wichtige Stimme halte. Es ist auch eine wichtige Stimme. Ich sagte bereits, wir sind sehr in der Transformation von der Wirtschaftsstruktur bei uns. Viel produzierendes, klassische Industrie mit vielen Arbeitsplätzen. Und diese Transformation muss langfristig gemeistert werden. Und Nachhaltigkeit und Transformation hängen für mich sehr, sehr eng zusammen, sowohl im ökologischen als auch im sozialen Bereich. Das bedeutet, die Arbeitnehmerseite hat hier eine enorme Macht, hat aber auch damit eine enorme Verantwortung, die vielleicht im ersten Moment gegen die Interessen der Arbeitnehmerseite läuft. Wenn ein Unternehmen sich umstrukturieren muss, um langfristig ertragreich zu sein, was in unserem Sinne ist, aber auch im langfristigen Arbeitsplätze sichern muss, dann muss sich auch die Arbeitnehmerseite in diese Richtung bewegen. Sodass aus meiner Sicht der Mitbestimmung eine enorme Verantwortung zukommt, die aber auch erfüllt werden muss, die sie auch in den meisten Fällen erfüllt, das muss man dabei sagen, zumindest aus unserer Perspektive, aber in Zeiten jetzt der Transformation auch langfristige Entscheidungen mittragen muss.
Ich finde es besonders schön, dass Ingo Speich auch nochmal die Arbeitnehmervertreterrolle im Aufsichtsrat als so wichtig auch markiert und auch sagt, dass sie für den ganzen Transformationsprozess auch wirklich relevant und wichtig ist. Also er hat es ja, haben wir gerade gehört, er bedauert es selber, dass er so wenig Kontakt zur Arbeitnehmerseite hat und er wünschte sich, dort gäbe es mehr Kontakt und ich halte das für sehr positiv, dass er eben auch diese Offenheit hat und das auch in gewisser Weise ja einfordert.
Ja, und andere Perspektiven haben wir auch noch von unserer zweiten Gesprächspartnerin bekommen, Heike Buchter. Journalistin, Finanzexpertin, berichtet seit 20 Jahren von der Wall Street, unter anderem auch für die Zeit. Und wir haben uns, wie du angeteasert hast, sehr viel Zeit genommen, nochmal einmal auch sehr grundlegend über die Stimmung an der Wall Street zu sprechen und dann aber auch über das alles, was wir mit Donald Trump erleben und diesem Gefühl so ein bisschen auf den Grund zu gehen, es kann ja eigentlich gar nicht sein, dass so jemand ein Land führt. Das ist ja alles völlig verrückt. Und das war ein bisschen meine Ausgangsposition, dass ich gesagt habe, ich kann es immer noch nicht glauben. Ja, Heike Buchter hat es ein bisschen anders gesehen.
Jetzt müssen wir unterscheiden. Die Wall Street ist nicht die Wirtschaft. Ganz klar nicht. Also da müssen Sie nur auf die Kurse gucken. Da müssen Sie auch nur auf den DAX gucken. Das ist nicht die deutsche Wirtschaft, also wie wir sie jetzt tatsächlich diskutieren. Und auch nicht der Standort Deutschland. Wir müssen das stark trennen. Das eine ist Donald Trump und seine Zollpolitik, darüber können wir sprechen. Das andere ist, was die Wall Street daraus macht. Man muss ganz deutlich sagen, es war der beste Mai seit 1990, den wir jetzt hatten, also was die Kurse angeht. Und nochmal, der Wall Street, die Leute, die direkt an der Wall Street arbeiten, denen ist es letztlich wurscht, ob es runter oder rauf geht, die verdienen an der Bewegung. Die Jungs sind begeistert im Moment. Also mein Mann berichtet ja von der Börse und der ist da auch mehr oder minder arbeitstäglich. Und die Stimmung ist dort sehr, sehr gut, weil da wird Geld verdient. Ich unterschreibe nicht diese These vom erratischen Donald Trump, der mal heute aufwacht und so und morgen was anderes. Das scheint so. Aber wenn wir uns genau angucken, was der Mann sagt, was seine Umgebung sagt, dann muss man ganz klar erkennen, es gibt da einen roten Faden, es gibt da eine Linie und letztendlich sind sie ein bisschen zurückgewichen und wieder vorgekommen. Aber letztendlich glaube ich nicht, dass die Zölle irgendwann mal sang- und klanglos kassiert werden. Dazu hatten sie reichlich Gelegenheit, das zu machen. Das glaube ich aber nicht. Weil dahinter steht dieses große Projekt, die USA zu isolieren vom Rest der Welt, wirtschaftlich gesehen, um damit praktisch wieder die Industrie im Land wiederzubeleben und aufzubauen.
Ja, das, was man ihm eigentlich immer untersagt, was er ja vermeintlich nicht hat, hat sie eigentlich ja so ein bisschen umgedreht und gesagt, ja, der hatte vielleicht in der ersten Amtszeit nicht so eine richtige Strategie, aber jetzt hat er sie sehr wohl. Wir nehmen jetzt am 11.06. auf und stehen gerade kurz nach diesen Ereignissen in Kalifornien. Also ich glaube, das alles hat schon Strategie, wenn auch eine ungeheuerliche. Mir ist auch nochmal aufgefallen in der Panel-Diskussion im Nachhinein zwischen Yasmin Fahimi und Heike Buchter, dass Yasmin Fahimi mit Blick auf die Entwicklung in den USA betont hat, dass für den Aufsichtsrat eben auch Neutralität keine Option mehr ist. Sie hat eben auch gleichzeitig aufgezeigt, weshalb ESG und DEI umgesetzt wurden, nämlich genau um wirtschaftliche Risiken zu mindern. Und nur weil sich beispielsweise BlackRock aus ESG-Initiativen verabschiedet, werden die Klimarisiken in den Geschäftsmodellen deutscher Unternehmen ja nicht kleiner.
Abschließend lässt sich sagen, also wir haben für diesen Podcast, für Fokus Aufsichtsrat, eben Einzelgespräche geführt mit Ingo Speich und Heike Buchter. Die könnt ihr dann in den nächsten Wochen hören, können aber leider gar nicht die gesamte Veranstaltung hier abbilden. Aber es gibt wie immer natürlich auch eine Doku online, wo ihr euch nochmal durchklicken könnt und auch vielleicht die Podiumsdiskussion nochmal nachschauen wollt. Ich denke, wir würden es euch empfehlen. Aber abschließend nochmal, ich habe mich ja vor allen Dingen in der Podcast-Booth aufgehalten und habe da die Interviews geführt. Aber Annie, du hattest ja durchaus die Gelegenheit, nochmal ein bisschen mehr vom Rahmenprogramm mitzukriegen. Vielleicht nochmal zum Abschluss so ein bisschen deine Eindrücke von der Veranstaltung.
Das stimmt, ja. Also manches musste ich dadurch, dass ich das überlappt habe, dieses Interview führen, was wir gemacht haben und die Panel-Diskussion. Deswegen musste ich mir dann manches auch leider im Nachhinein dann erst ansehen. Aber nichtsdestotrotz fand ich es eine wahnsinnig gelungene Veranstaltung, wie du schon sagst, also mit so vielem, was ich daraus auch nochmal selber mitnehmen konnte. Also eben auch dadurch, dass es so viele unterschiedliche Perspektiven gab und wir lesen ja auch sehr, sehr viel und beschäftigen uns sowieso mit den Themen am IMU, aber das irgendwie dann nochmal so in Anführungsstrichen serviert zu bekommen, es war halt auch nochmal ein anderer Eindruck. Also unseren Hörern und Hörern muss ich es nicht sagen, aber wir leben ja in einer Zeit, wo es viele Unwägbarkeiten gibt, Unsicherheiten und sehr vieles sehr undurchsichtig ist und man es irgendwie nicht mehr dechiffrieren kann. Und wir brauchen vor allem Menschen in diesen Zeiten, die in diesen enormen Belastungs- und Krisenzeiten mit Best-Practice-Beispielen auch vorangehen und auch mutig vorangehen. Und meiner Meinung nach hat das Daniela Carvalho in ihrer Keynote auch hervorragend gemacht. Also VW, das haben wir hier auch besprochen, wurde letztes Jahr massiv in die Krise gestürzt. Also man hat einen solch gelagerten Fall, wie es dort abgelaufen ist, bislang in der Historie noch nicht gehabt. Vor allem nicht in einem Unternehmen, was so mitbestimmungsfreundlich war. Und Daniela Carvalho bzw. der Aufsichtsrat hat meiner Meinung nach die Krise letztes Jahr super angenommen. Ich meine, man kann fragen, ja, was blieb ihnen anderes übrig, klar. Aber sie haben das Ganze dann irgendwie glimpflich zum Abschluss gebracht und in ihrer Keynote hat Daniela ja auch genau davon gesprochen. Also sie hat uns erzählt, wie sie vorgegangen sind, was für Maßnahmen sie ergriffen haben oder heute noch ergreifen. Und ich bin der Meinung, dass es genau darum geht. Also selbst wenn man in die Krise gestürzt wird, ja, genau daraus zu lernen und dieses Wissen auch einfach weiterzugeben, dass es genau darum im Moment geht in dieser Zeit, für den Fall, dass einem Unternehmen wirklich mal das Worst-Case-Szenario droht. Und die anderen Panel-Diskussionen, was ich auch schon so ein bisschen bei Ingo Speich eben angedeutet habe, ist, dass ja man auch gesehen hat, sicherlich Arbeitnehmerbank, Anteilseignerseite, es werden unterschiedliche Interessen vertreten, aber dass man sich in den Zielen eben nicht so weit auseinander liegt, wie man immer den Anschein hat und dass eben alle eine gestärkte Wirtschaft haben wollen und auch ein gut funktionierendes und erfolgreiches Unternehmen. Und ich glaube, dass eben nur die Hebel natürlich andere sind auf den beiden Seiten. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass es nicht David gegen Goliath oder Himmel gegen Hölle ist, um es jetzt mal ganz bildlich darzustellen. Und ich glaube, dass man sich vermehrt in diesen Krisenzeiten die Menschen auch zusammenrücken lässt, genau das anschauen muss und man hat das gleiche Ziel, man muss miteinander reden, man muss sich in die Augen schauen können, man muss sich ansehen, wie haben es andere gemacht und was können wir daraus lernen.
Ich finde, damit können wir vielleicht jetzt unsere kleine Recap-Folge zur Böckler-Konferenz auch schließen. Ihr habt in den nächsten Wochen noch einiges zu hören. Wir geben euch ein bisschen was mit auf den Weg. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf und freut euch jetzt schon. Und klickt euch auch durch die Dokumentation, die dann auch online gestellt wird von der Tagung selbst, wo ihr nochmal viele Impulse mitnehmen könnt. Und wenn ihr jetzt schon was habt, wo ihr sagt, oh,
Dazu würde ich eigentlich gerne nochmal was nachlesen. Und gibt es dazu nicht was? Ihr könnt euch auch immer durchs Mitbestimmungsportal klicken und bei besonderen Fragen natürlich auch immer vertrauensvoll ans IMU weiterwenden. Das hat sich natürlich auch nicht geändert, sondern diese Konferenz war jetzt auch nur ein Aufschlag für die nächsten Monate und Jahre.
Dann bleibt uns nicht mehr übrig, als uns an dieser Stelle erst einmal zu verabschieden, zu sagen bis zum nächsten Mal, und wir freuen uns auf die Interviews dann, die in den nächsten Wochen hier entkoppelt werden.
So sehe ich das auch. Bis zum nächsten Mal.
Fokus Aufsichtsrat. Das Update für starke Mitbestimmung. Ein Podcast des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.